Kapitel 30 Errettung vor Assyrien. Als die Heere Assyriens in Juda einfielen, schien nichts Jerusalem vor der völligen Zerstörung bewahren zu können. In dieser Zeit großer nationaler Gefahr scharte Hiskia die Streitkräfte seines Königreiches um sich, um den heidnischen Bedrückern standhaft und mutig zu widerstehen und dabei auf die rettende Macht des Herrn zu vertrauen. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, ermahnte Hiskia die Männer Judas. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Nicht ohne Grund konnte Hiskia mit solcher Gewissheit über den Ausgang des Krieges sprechen. Zwar hatte Gott den prahlerischen Assyrer eine Zeit lang als Zuchtrute zur Bestrafung der Völker gebraucht, doch sollte er nicht immer die Oberhand behalten. Fürchte dich nicht. Vor Assur, so hatte einige Jahre zuvor die Botschaft Gottes durch Jesaja an die Bewohner Zions gelautet. Denn es ist nur noch eine kleine Weile. Alsdann wird der Herr Zebaoth eine Geißel über ihn schwingen wie in der Schlacht Midians am Rabenfelsen und wird seinen Stab, den er am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und sein Joch von deinem Halse. In einer anderen prophetischen Botschaft aus dem Todesjahr des Königs Ahas erklärte der Prophet Jesaja, der Herr Zebaoth hat geschworen, was gilt's? Es soll gehen, wie ich denke, und soll zustande kommen, wie ich's im Sinn habe, dass Assur zerschlagen werde in meinem Lande und ich es zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse komme. Das ist der Ratschluss, den er hat über alle Lande, und das ist die Hand, die ausgereckt ist über alle Völker. Denn der Herr Zebaoth hat's beschlossen, wer will's wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Die Macht des Unterdrückers sollte zerbrochen werden. In den ersten Jahren seiner Regierung hatte Hiskia, wie es das durch Ahas getroffene Abkommen vorsah, weiterhin Tribut an Assyrien gezahlt. Inzwischen aber hatte sich der König mit seinen Obersten und Kriegshelden beraten und in jeder Hinsicht die Verteidigung seines Königreiches gestärkt. Er hatte für eine ausreichende Wasserversorgung innerhalb der Mauern von Jerusalem gesorgt, selbst für Zeiten, in denen außerhalb der Stadt Mangel auf diesem Gebiet herrschen sollte. Und Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk. Nichts, was zur Vorbereitung auf eine Belagerung geschehen konnte, wurde unterlassen. Als Hiskia Judas Thron bestieg, hatten die Assyrer schon sehr viele Israeliten aus dem Nordreich gefangen weggeführt. Einige Jahre nach seinem Regierungsantritt, während er noch die Verteidigungsanlagen Jerusalems verstärkte, belagerten und eroberten die Assyrer Samaria und zerstreuten die 10 Stämme über die vielen Provinzen des Assyrischen Reiches. Die Grenzen Judas waren nur wenige Kilometer und Jerusalem knapp 80 Kilometer von dort entfernt. Die reiche Beute, die im Tempel zu finden war, musste den Feind zur Rückkehr verlocken. Der König von Juda aber hatte beschlossen, das Seine zu tun, um dem Feind widerstehen zu können. Nachdem er alles getan hatte, was menschliche Klugheit und Kraft zu vollbringen vermochten, hatte er seine Streitkräfte versammelt und sie ermahnt, guten Mutes zu sein. Der Heilige Israels ist groß bei dir, so hatte die Botschaft des Propheten Jesaja an Juda gelautet. Und nun verkündete der König in unerschütterlichem Vertrauen, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Nichts belebt den Glauben mehr, als wenn man nach seinem Glauben handelt. Der König von Juda hatte sich auf den kommenden Sturm vorbereitet. Überzeugt davon, dass die Weissagung gegen die Assyrer sich erfüllen werde, vertraute er von ganzem Herzen dem Herrn. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Was geschähe wohl, wenn die Heere Assyriens, die gerade die größten Völker der Erde überwunden und Samaria in Israel besiegt hatten, sich jetzt gegen Juda wendeten? Was wäre die Folge, wenn sie prahlten, wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götzen mehr waren, als die zu Jerusalem und Samaria sind, sollte ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe? Doch Juda hatte nichts zu fürchten, denn sein Vertrauen gründete sich auf den Herrn. Schließlich kam die seit langem erwartete Entscheidung. Die Streitkräfte Assyriens, die von Sieg zu Sieg schritten, erschienen in Juda. Siegessicher teilten die Führer ihre Truppen in zwei Heere, deren eines auf die ägyptische Armee im Süden treffen, das andere Jerusalem belagern sollte. Judas einzige Hoffnung gründete sich jetzt auf Gott. Alle Hilfe, die möglicherweise aus Ägypten kommen könnte, war abgeschnitten, und keine anderen Völker in der Nähe vermochten freundschaftliche Hilfe zu leisten. Die assyrischen Hauptleute, die sich der Stärke ihrer an Manneszucht gewöhnten Truppen sicher waren, vereinbarten eine Unterredung mit den führenden Männern Judas, in der sie frech die Übergabe der Stadt forderten. Dieses Begehren war von lästerlichen Schmähungen gegen den Gott der Hebräer begleitet. Als Folge der Schwäche und des Abfalls Israels und Judas wurde der Name Gottes von den Völkern nicht mehr gefürchtet, sondern war zum Gegenstand dauernder Schändung geworden. Mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Sag doch dem König Hiskia, sprach der Rabscharke, einer der obersten Beamten Sanneribs, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Die Hauptleute verhandelten zwar außerhalb der Stadttore, aber doch in Hörweite der Wachen auf der Mauer. Als die Vertreter des assyrischen Königs den jüdischen Führern ihre Vorschläge lautstark vorbrachten, wurden sie gebeten, lieber in der aramäischen als in der hebräischen Sprache zu reden, damit die Leute auf der Stadtmauer nichts erführen über den Fortgang der Verhandlung. Der Rabscharke lehnte diesen Vorschlag verächtlich ab, redete noch lauter als zuvor und fuhr fort, Hebräisch zu sprechen, hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht betrügen. Denn er kann euch nicht erretten. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assyrien, schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll ein jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken, bis ich komme und hole euch in ein Land, das wie euer Land ist, ein Land, darin Korn und Wein ist, ein Land, darin Brot und Weinberge sind. Lasst euch von Hiskia nicht bereden, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Und wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Welcher unter allen Göttern dieser Länder hat sein Land errettet aus meiner Hand, dass allein der Herr Jerusalem erretten sollte aus meiner Hand? Auf diese Schmähungen schwiegen sie aber still und antworteten ihm nichts. Die Verhandlung war beendet. Die judäischen Abgeordneten kamen mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und sagten ihm die Worte des Rabscharke an. Als der König die gotteslästerliche Herausforderung vernahm, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Ein Bote wurde zu Jesaja geschickt, um ihn über den Ausgang der Verhandlung zu unterrichten. Das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, ließ ihm der König ausrichten. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott, und straft die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebet für die Übriggebliebenen, die noch vorhanden sind. Der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten gegen solche Lästerung und schrien gen Himmel. Gott beantwortete die Gebete seiner Diener. Jesaja empfing folgende Botschaft für Hiskia, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich will einen Geist über ihn bringen, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückziehen wird, und will ihn durchs Schwert fällen in seinem Lande. Als die assyrischen Bevollmächtigten die führenden Männer Judas verlassen hatten, setzten sie sich sofort mit ihrem König in Verbindung, der sich bei jenem Teil des Heeres aufhielt, der die Straße nach Ägypten überwachte. Als Sanherib den Bericht vernommen hatte, schrieb er einen Brief, um dem Herrn, dem Gott Israels, Hohn zu sprechen, und redete gegen ihn, wie die Götter der Völker in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht erretten aus meiner Hand. Folgende Botschaft begleitete diese prahlerische Drohung: Lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten, und du allein solltest errettet werden. Haben die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet, Gosan, Haran, Rezef und die Leute von Eden, die zu Tel Assar waren? Wo ist der König von Hamat, der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim, von Hena und Iva? Als der König von Juda den Schmähbrief erhalten hatte, nahm er ihn mit in den Tempel und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete, glaubensstark darum, die Völker der Erde möchten durch die Hilfe des Himmels erfahren, dass der Gott der Hebräer noch lebe und regiere. Gottes Ehre stand auf dem Spiel. Von ihm allein konnte Rettung kommen. Hiskia flehte, Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre, tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanneribs, der hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim, vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Herr, Gott Zebaut, wie lange willst du zürnen, während dein Volk zu dir betet? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du lässest unsere Nachbarn sich um uns streiten, und unsere Feinde verspotten uns. Gott Zebaut, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue und die Tiere des Feldes ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch. Schaue vom Himmel und sieh da rein, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Dass Hiskia sich für Juda und für die Ehre seines höchsten Herrschers einsetzte, entsprach den Absichten Gottes. Salomo hatte in seinem Gebet anlässlich der Tempelweihe den Herrn angefleht, dass er Recht schaffe seinem Knecht und seinem Volk Israel alle Tage, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist, und sonst keiner mehr. Besonders dann möge der Herr seine Gunst erweisen, wenn die Führer Israels in Kriegszeiten oder während einer Unterdrückung durch ein Heer das Bethaus betreten und um Errettung flehten. Hiskia blieb nicht ohne Hoffnung. Jesaja ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast um Sanneribs Willen, des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. Das ist's, was der Herr über ihn geredet hat, die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen Israels. Du hast den Herrn durch deine Boten verhöhnt und gesagt, ich bin mit der Menge meiner Wagen auf die Höhen der Berge gestiegen, in den innersten Libanon. Ich habe seine hohen Zedern und auserlesenen Zypressen abgehauen und bin gekommen bis zur äußersten Herberge darin im dichtesten Walde. Ich habe gegraben und getrunken die fremden Wasser und werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse Ägyptens, hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe? Nun aber habe ich's kommen lassen, dass du feste Städte zerstörtest zu wüsten Steinhaufen. Und die darin wohnen, wurden ohne Kraft und fürchteten sich und wurden zu Schanden. Sie wurden wie das Gras auf dem Felde und wie das grüne Kraut, wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe es reif wird. Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, deinem Ausziehen und Einziehen, und dass du tobst gegen mich. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Das Land Juda war durch das Besatzungsschier verwüstet worden, aber Gott hatte verheißen, auf wunderbare Weise für die Bedürfnisse des Volkes sorgen zu wollen. An Hiskia erging die Botschaft, das sei dir, Hiskia, ein Zeichen, in diesem Jahr ist, was von selber nachwächst, im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst, im dritten Jahr sät und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Und was vom Hause Juda errettet und übrig geblieben ist, wird von neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davorkommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen. Der Herr sagt's. Und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Noch in derselben Nacht kam die Rettung. Denn es fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur. Die Kunde von diesem schrecklichen Strafgericht über das Heer, das ausgesandt worden war, Jerusalem zu erobern, erreichte bald Sanherib, der immer noch den Zugang von Ägypten nach Judäa bewachte. Von Entsetzen gepackt, zog der König eilends ab, so dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Aber er regierte nicht mehr lange. Wie es die Prophezeiung über sein plötzliches Ende gesagt hatte, ermordeten ihn die eigenen Familienangehörigen. Und sein Sohn Asarhaddon wurde König an seiner Stadt. Der Gott der Hebräer hatte über den stolzen Assyrer gesiegt. In den Augen der umwohnenden Völker war damit die Ehre des Herrn wiederhergestellt. In Jerusalem waren die Herzen des Volkes mit heiliger Freude erfüllt. Ihre ernsten Bitten um Errettung waren von Sündenbekenntnissen und vielen Tränen begleitet. In ihrer großen Not hatten sie völlig der rettenden Macht Gottes vertraut, und er hatte sie nicht im Stich gelassen. Nun hallten die Tempelhöfe wieder von feierlichen Lobliedern. Gott ist in Juda bekannt, in Israel ist sein Name herrlich. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Du bist herrlicher und mächtiger als die ewigen Berge. Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken, und allen Kriegern versagen die Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken in Schlaf Ross und Wagen. Furchtbar bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnest? Wenn du dein Urteil lässest hören vom Himmel, erschrickt das Erdreich und wird still, wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Wenn Menschen wider dich wüten, bringt es dir Ehre, und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott, und haltet sie. Alle, die ihr um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren, der den Fürsten den Mut nimmt und furchtbar ist unter den Königen auf Erden. Der Aufstieg und Fall des Assyrischen Reiches ist reich an Lehren für die heutigen Nationen der Erde. Das Wort Gottes hat die Herrlichkeit Assyriens auf der Höhe seiner Blüte mit einem edlen Baum im Garten Gottes verglichen, der über die Bäume ringsum hinausragt. Der Ausspruch Gottes über den Pharao kann auch auf Assur angewendet werden. Er verglich ihn mit einem Zedernbaum auf dem Libanon, mit schönen Ästen und dichtem Laub und sehr hoch, so dass sein Wipfel in die Wolken ragte. Unter seinem Schatten wohnten alle großen Völker. Er war schön geworden in seiner Größe mit seinen langen Ästen. Denn seine Wurzeln hatten viel Wasser. So war ihm kein Zedernbaum gleich in Gottes Garten, und die Zypressen waren seinen Ästen nicht zu vergleichen, und die Platanen waren nichts gegen seine Zweige. Ja, er war so schön wie kein Baum im Garten Gottes, dass ihn alle Bäume von Eden im Garten Gottes beneideten. Statt jedoch ihre außerordentlichen Segnungen zum Wohl der Menschheit anzuwenden, wurden die Herrscher Assyriens zur Geißel vieler Länder. Erbarmungslos, ohne an Gott oder ihre Mitmenschen zu denken, verfolgten sie es als ihre festgelegte Politik, alle Völker zu zwingen, die Oberhoheit der Götter Ninives anzuerkennen, die sie über den Allerhöchsten erhoben. Gott hatte Jona mit einer Warnungsbotschaft zu ihnen gesandt, und eine Zeit lang hatten sie sich vor dem Herrn der Heerscharen gedemütigt und Vergebung gesucht. Bald aber wandten sie sich wieder dem Götzendienst und der Welteroberung zu. In seiner Anklage der Übeltäter in Ninive rief der Prophet Nahum aus: Weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Denn da wird man hören, die Peitschen knallen und die Räder rasseln und die Rosse jagen und die Wagen rollen. Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und blitzenden Spießen. Da liegen viele Erschlagene. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth. Noch immer führt der Unendliche mit unfehlbarer Genauigkeit über die Völker Buch. Solange er seine Gnade anbietet und zur Buße ruft, wird das Konto nicht geschlossen. Wenn aber die Eintragungen eine bestimmte Höhe erreichen, die Gott festgesetzt hat, beginnt das Walten seines Zorns. Dann wird Bilanz gezogen. Die göttliche Geduld ist am Ende. Nicht länger tritt die Gnade für die Menschen ein. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er schilt das Meer und macht es trocken. Alle Wasser lässt er versiegen. Basan und Karmel verschmachten, und was auf dem Berge Libanon blüht, verwelkt. Die Berge erzittern vor ihm, und die Hügel zergehen. Das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Zorn bestehen, und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm. So geschah es, dass Ninive, die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte und in ihrem Herzen sprach, ich bin's, und sonst keine mehr, wüst geworden ist. Verheert und geplündert. Die Wohnung der Löwen und die Höhle der jungen Löwen, wo der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen herumliefen, und niemand wagte sie zu scheuchen. Vorausschauend auf die Zeit, in der Assyriens Stolz niedergebeugt werden sollte, weissagte Zephania über Ninive, dass Herden sich darin lagern werden, allerlei Tiere des Feldes. Auch Rohrdommeln und Eulen werden wohnen in ihren Säulenknäufen, das Käuzchen wird im Fenster schreien und auf der Schwelle der Rabe. Groß war die Herrlichkeit Assyriens und tief sein Fall. Der Prophet Hesekiel führte das Bild vom edlen Zedernbaum weiter aus und kündigte den Sturz Assyriens als Gottes Strafe für Stolz und Grausamkeit wie folgt an. Darum, so spricht Gott der Herr, weil sein Wipfel bis in die Wolken ragte, und weil sein Herz sich erhob, da er so hoch geworden war, darum gab ich ihn dem Mächtigsten unter den Völkern in die Hände, dass der mit ihm umginge, wie er verdient hat mit seinem gottlosen Tun, und ihn vertriebe. Fremde hieben ihn um, die Gewalttätigsten unter den Völkern, und ließen ihn liegen. Seine Äste fielen auf die Berge und in alle Täler, und seine Zweige lagen zerbrochen an allen Bächen im Lande, so dass alle Völker auf Erden wegziehen mussten und ihn liegen ließen. Alle Vögel des Himmels saßen auf seinem gefällten Stamm, und alle Tiere des Feldes legten sich auf seine Äste, damit sich fortan kein Baum am Wasser wegen seiner Höhe überhebe. So spricht Gott der Herr, an dem Tage, an dem er hinunter zu den Toten fuhr, da ließ ich die Fluten der Tiefe um ihn trauern, dass alle Bäume auf dem Felde um seinetwillen verdorrten. Ich erschreckte die Völker, als sie ihn fallen hörten. Assyriens Hochmut und Fall sollen als Anschauungsunterricht für die Endzeit dienen. Auch heute fragt Gott die Völker der Erde, die sich in Überheblichkeit und Stolz gegen ihn zusammenschließen. Wem bist du gleich, Pharao, mit deiner Pracht und Herrlichkeit unter den Bäumen von Eden? Und du musst mit den Bäumen von Eden unter die Erde hinabfahren. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern, mit all denen, die sich über den Höchsten erheben wollen. Der Hochmut Assurs wird gestürzt, und das Zepter Ägyptens wird verschwinden. Das gilt nicht nur für die Völker, die sich in alter Zeit gegen Gott erhoben, sondern auch denen, die heute den Zielen Gottes im Wege stehen. Wenn der gerechte Richter am Tage der Endabrechnung die Völker der ganzen Erde richten, vergleiche, und alle jene, die an der Wahrheit festgehalten haben, einladen wird, in die Stadt Gottes einzugehen, werden die Himmelsgewölbe widerhallen von den Triumphgesängen der Erlösten. Da werdet ihr singen wie in der Nacht des heiligen Festes und euch von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des Herrn, zum Hort Israels. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen. Da wird Assur erschrecken vor der Stimme des Herrn, der ihn schlägt mit dem Stock. Jedes Mal, wenn ein Schlag daher fährt, wird der Stock zur Zuchtrute, die der Herr auf ihn niedersausen lässt, und so bekämpft er ihn, dass er ihn als Opfer schwingt unter Pauken und Zitterspiel.